Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute Christiane Hoffmann. Sie hat viele Jahre als Journalistin für die Frankfurter Allgemeine und den Spiegel gearbeitet. Sie war Korrespondentin in Moskau und im Iran. Und seit Januar ist sie stellvertretende Regierungssprecherin der Ampel. Vor dieser neuen Aufgabe hat sie aber ein sehr persönliches Buch geschrieben, das sich mit der Geschichte verschränkt und das in diesen Tagen eine ganz beklemmende Aktualität bekommt. Christiane Hoffmann ist den Fluchtweg ihres Vaters 1945 nachgegangen. 550 Kilometer aus einem Dorf im damaligen Schlesien nach Westen. Diesen Weg hat ihr Vater als Neunjähriger zurückgelegt. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir werden noch viel sprechen über die Bedeutung dieses Weges für Sie, für Ihre Familie. Aber in Tagen, wo hunderttausende Ukrainer heiß über Kopf ihr Land verlassen und wir seit gestern die furchtbaren Bilder aus Butscha sehen, da kommt man ja um die Frage nicht rum, wie es Ihnen mit den Bildern fliehender Menschen, mit den Bildern aus der Ukraine derzeit geht.
Ja, das berührt natürlich nochmal besonders. Also zunächst einmal zu Butscha, dass jetzt ja nochmal auch diese Bilder der Flüchtenden auf eine Art überlagert. Da fällt mir einfach kein anderes Wort ein als Barbarei. Also hier sind wir wirklich am Ende der Zivilisation angekommen. Ich habe ja in meinem Buch versucht zu beschreiben auf verschiedenen Ebenen, wie jetzt 75, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg das Geschehen von damals immer noch nachwirkt in den Familien. Und das ist auch ein Gedanke, den ich habe, wenn ich jetzt heute die Flüchtenden sehe. Es sind ja Frauen und Kinder, so wie damals mein Vater mit seiner Mutter geflohen ist. Die Männer waren im Krieg und sind heute auch im Krieg. Und ja, ich denke daran, wie lange das dauern wird, jemals diese Wunden zu heilen, die da jetzt im Moment geschlagen werden.
Alles, was wir nicht erinnern, heißt das Buch von Christiane Hoffmann. Sie ist auf den Spuren ihres Vaters den Fluchtweg nachgegangen, den er als Neunjähriger 1945 gemeinsam mit seiner Mutter zurücklegte. Um ihre Familiengeschichte besser zu verstehen, um dem Vater noch einmal nah zu sein, auf einem Weg, der auch eine Wanderung zu sich selbst wurde. Frau Hoffmann, Sie sind 1967 geboren, in Norddeutschland und offenbar sehr behütet aufgewachsen. Dass diese Fluchtgeschichte des Vaters, der Eltern, er aus Schlesien, sie aus Ostpreußen, dass das auch Ihre Geschichte ist, dass das ein großes Kapitel in Ihrem Leben ist. Wann haben Sie das eigentlich gemerkt und woran?
Also das hat sehr lange gedauert und es gab auch nicht so einen Moment, in dem das plötzlich klar geworden ist, sondern das ist etwas, für das es immer schon Anzeichen gab, die ich aber erst spät verstanden habe. Einerseits gab es natürlich die Erzählungen in der Familie, vor allen Dingen im größeren Familienkreis mit meiner Großmutter, dem älteren Bruder meines Vaters, wo dann viel vom Krieg die Rede war, von Schlesien die Rede war, auch von diesem Dorf mit dem malerischen Namen Rosenthal, aus dem mein Vater eben kam. Aber das waren jetzt noch nicht wirklich beängstigende Erzählungen. Das war einfach Teil der Familiengeschichte. Aber ich war eben ein ängstliches Kind mit Albträumen und einer enormen Angst vor dem Krieg. Und mich hat als Kind das Wort Waffenstillstand wahnsinnig beunruhigt. Ich wusste, zwischen Deutschland und der Sowjetunion gibt es nur einen Waffenstillstand. Für mich klang das, als würde morgen wieder der Krieg beginnen. Und ich habe dann eben erst wirklich als Erwachsene verstanden, was diese Flucht und der Krieg mit meinen Eltern als Kindern gemacht hatte und wie sich das letztlich in der Familie fortgesetzt hat.
Ihr Vater hat nicht viel erzählt. Was hat er dann überhaupt erzählt, wenn er erzählt hat?
Also von sich aus hat er gar nicht erzählt, aber man konnte ihn fragen. Das Thema war jetzt nicht verboten oder tabu. Und er hat immer von dem Moment des Aufbruchs erzählt. Ich muss mal einen Schluck trinken. Als sie, wie er sagte, die Russen über die Oder schießen hörten. Das Dorf liegt eben sehr nah bei der Oder. Und als die Front nach Westen vorrückte, gab es dann einen Moment, wo man eben hörte, wie die russische Artillerie über die Oder schoss. Und das war der Moment, wo das Dorf geräumt wurde und schnell zusammengepackt wurde. Und in diesem überhasteten Aufbruch wurde eben das Oberteil des Matrosenanzugs vergessen, den mein Vater gerade zu Weihnachten bekommen hatte. Und dieser Matrosenanzug wurde also zum Symbol des Verlusts, den die Familie erlitten hat.
Aber von den Strapazen, von der Angst, von seinen persönlichen Verlusten, hat viele Menschen aus seiner Familie verloren, hat er nichts erzählt. Und gleichzeitig schildern Sie ihn als sehr zugewandten Menschen, ausnehmend fröhlich, als jemanden, der durchaus mit Ihnen geredet hätte. Er hat sich wohl tatsächlich nicht mehr erinnert.
Ich glaube ja. Also ich hatte nie das Gefühl, dass er eine emotionale Erinnerung an diese Flucht hatte, die 7 Wochen dauerte, oder an seine Kindheit vor der Flucht. Er war ja schon 9, also man kann sich ja durchaus erinnern. Man erinnert sich ja an das, was vor dem Alter gelegen hat. Aber ich glaube, dass er, wie man heute sagen würde, tatsächlich traumatisiert worden ist durch diese Flucht und dass deshalb die Erinnerung verloren gegangen ist und er sich dann aber nach seiner Ankunft in Norddeutschland auch nicht darum bemüht hat. Er wollte mit dieser Vergangenheit, glaube ich, im Grunde nichts mehr zu tun haben. Er wollte da sein, wo er angekommen ist. Er wollte ein normaler Junge sein, kein Flüchtlingskind. Er wollte ein neues Leben haben und nicht in dieser Vergangenheit festhängen.
Er hat sogar seinen Namen gewechselt.
Ne? Ja, das ist ganz interessant. Er hieß eben, bis er 9 war, Adolf, nach seinem Onkel benannt, also nicht nach dem Führer. Und als er dann in Wedel sich meldete, hat man ihm auf dem Amt einfach geraten, doch lieber seinen Zweitnamen Walter als Erstnamen einzutragen. Und so geschah das. Und eben auch dieser Namenswechsel wurde symbolisch dafür, wie sehr er dann tatsächlich ein anderer wurde und wie sehr diese Vergangenheit dann abgeschnitten war.
Man wusste in den 70er Jahren, als Sie ein junges Mädchen waren, ja noch nicht von Traumata. Das war überhaupt kein Begriff. Ihr Vater hat das offenbar abgespalten. Er muss ja für ihn auch richtig gewesen sein. Sie schildern ihn als ja fröhlichen Menschen. Aber die Tochter hat dann Träume gehabt, die sich schwer erklären konnte. Träume von Flucht, von Krieg, das sie nie erlebt hatte. Und man hat auch den Eindruck, sie sind mit 11 das erste Mal in diesem Rosental gewesen. Die Ostverträge von Brandt machten es möglich, dass man das besuchen konnte. Dass ihnen das unheimlich wichtig war,
ja,
dahin zu fahren.
Ja, mich hat das ganze Thema schon als Kind ungeheuer beschäftigt und fasziniert. Ich habe eben immer wieder meinen Vater gefragt. Und als dann diese Reise anstand mit meinem Onkel und noch anderen Verwandten, habe ich wirklich tagelang gebettelt, bis man mich mitgenommen hat.
Ja. Mhm. Zugleich, das sollte man, glaube ich, einflechten. Die Eltern waren nie in irgendeiner Weise revanchistisch. Sie haben den Verlust der Heimat hingenommen, vielleicht auch als Strafe.
Ja, meine Eltern waren letztlich zu jung, um das Gefühl zu haben, sie müssten bestraft werden. Meine Mutter war bei Kriegsende 4, mein Vater eben, wie gesagt, 9. Und meine Eltern hätten noch nicht mal die Formulierung Verlust der Heimat benutzt. Das war die Formulierung der Großelterngeneration. Aber bei uns zu Hause wurde über den Krieg und die Flucht weniger gesprochen als über die deutsche Schuld. Also es stand immer die Schuld im Vordergrund, die Versöhnung im Vordergrund und es gab nie irgendeine Nähe zu den vertriebenen Verbänden oder zu diesen, überhaupt nur dem Gedanken. Nein, meine Eltern waren sozusagen in Westdeutschland angekommen und sprachen über den Krieg in erster Linie als einem durch Deutschland verschuldeten Geschehen und über den Holocaust natürlich auch.
Es hat dann ja auch ganz viele Jahre gedauert, bis es zu dieser Wanderung kam auf diesem Fluchtweg. Sie haben studiert, Sie waren eine erfolgreiche Journalistin, Sie waren immer wieder in Russland, auch in der Ukraine, haben eine Familie gegründet und haben dann diesen unerklärten Teil der Familiengeschichte mit sich rumgeschleppt, wie einen schweren Rucksack. Und sind dann 2020 mit über 50 und mit wenig im Rucksack den Spuren im wörtlichen Sinne nachgegangen. Wie kam es dann plötzlich zu diesem Plan?
Ich habe schon lange eine Art gesucht, über dieses über diese Geschichte zu schreiben. Und zwar nicht nur, das war für mich sehr wichtig, nicht nur als Familiengeschichte, nicht nur als etwas Nostalgisches, sondern eben etwas, das in meiner Familiengeschichte das allgemeine Fluchtschicksal erzählt, das eben ein Schicksal von heute 80 Millionen Menschen auf der Welt ist und immer Menschheitsschicksal war. Und ich wollte diese Geschichte auch in der Gegenwart verankern. Für mich war wichtig, dass die Menschen im heutigen Westpolen dasselbe Schicksal erlitten hatten wie meine Familie. Und mich interessierte, wie prägt es auch diese Gegenden heute? Das war meine Motivation. Und ich habe eben, nachdem ich noch mal alleine eine Woche in Rosenthal verbracht hatte, das heute ja Ruzhina heißt, habe ich nochmal die Unterlagen meines Vaters, der damals schon gestorben war, durchgeschaut und habe eine Liste gefunden der Orte, wo der Trek übernachtet hatte und durch die der Trek gefahren war. Und dann habe ich mir das auf der Karte angesehen und plötzlich war diese Idee da, das ist ja ein Weg, den es sozusagen noch gibt. Das ist ja gar nicht ein mythischer Weg und ich könnte doch mal versuchen, den einfach zu laufen.
Christiane Hoffmann ist den Fluchtweg ihres Vaters nachgewandert, den er 1945 zurückgelegt hat, gemeinsam mit seiner Mutter, vom damals schlesischen Rosenthal bis ins heute tschechische, damals Klinghardt, 550 Kilometer. Das ist ja auch eine sehr körperliche Erfahrung, gehen über viele Kilometer, auch meditativ vielleicht sogar. Was brachte diese Erfahrung fürs Verstehen, das einfach zu tun?
Ja, ich hatte mir das vorher nicht so klar gemacht, wie stark, wie erschöpft ich sein würde, wie leer ich werde auf diesem langen Weg, wie einsam letztlich auch. Und insofern, das war schon eine sehr intensive Erfahrung. Und ich habe dann an irgendeinem Punkt, vielleicht sogar erst hinterher im Schreiben, verstanden, dass die Annäherung an meinen Vater darin und an sein Schicksal und das vieler anderer Menschen eben nicht rational lief, sondern tatsächlich, indem ich diese Erschöpfung nachgefühlt habe, die Kälte nachgefühlt habe, dieses in der Landschaft ausgesetzt sein nachgefühlt hat, obwohl ich natürlich nicht die existenziellen Ängste hatte, die damals die Menschen hatten. Aber in dieser Erschöpfung, glaube ich, habe ich noch mal sehr viel verstanden über diesen Bruch in meiner Familiengeschichte.
Unterwegs natürlich vielen Menschen begegnet, denen Sie erstmal sagen mussten, was Sie eigentlich tun. Welche Begegnungen erinnern Sie besonders eindrücklich?
Ja, ich bin eigentlich fast immer sehr freundlich. Man ist mir immer sehr freundlich begegnet, neugierig. Man hat mich für ein bisschen durchgeknallt gehalten, aber das war nicht schlimm. Und ich wurde eben, wenn ich gefragt habe, gibt es hier noch Menschen, die sich an 1945 erinnern? Oder wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalten habe und sie gefragt habe, was bedeutet Geschichte heute? Was erinnert ihr vom Zweiten Weltkrieg? Wie wirkt das heute? Ich bin oft reingebeten worden. Man hat mir einen Tee gegeben. Man hat mir Kuchen angeboten. Manchmal sogar ein Bett für die Nacht.
Das ist eigentlich erstaunlich. Das zieht sich durchs Buch, zu Fuß, zu Fuß. Allein, allein.
Ja, das war immer die
wieder.
Frage.
Das genau. Hat sowas von alles klar. Und zugleich haben Sie ja deutlich gemacht, ich bin hier auch auf einem geschichtlichen Weg. Da weiß man ja nicht in früheren deutschen Gebieten, mit welchen Absichten jemand kommt, zumindest nicht sofort. Eigentlich fand ich das fast erstaunlich, dieses allein, allein. Na, dann komm mal rein.
Ja, das war natürlich auch, damit schwang auch mit, eine Frau allein. Ja, wo ist denn dein Mann sozusagen? Das war auch die Frage, die so ein bisschen darunter mitschwang. Aber gerade dieses Alleinsein und dass ich eben ein paar Worte Polnisch kann, hat mir dann tatsächlich die Türen geöffnet. Und ich fand es auch erstaunlich, habe aber auch verstanden, dass einfach in diesen Landstrich, wo praktisch die gesamte Bevölkerung ausgetauscht wurde 1945 und die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dieselbe Familiengeschichte hatte von Vertreibung, von Gewalt, von Ankommen an einem neuen Ort, von etwas annehmen müssen, wo man eigentlich nicht zu Hause ist. dass für die das irgendwie verständlich war, dass jemand dieser Geschichte nochmal nachgeht. Das habe ich schon gespürt, ne? Dass es gab eben ein Schicksal, das verbindet.
Dort leben eben heute vor allem Menschen, die zum großen Teil aus der westlichen Ukraine ins frühere Schlesien vertrieben worden sind. Haben die Ihnen auch erzählt, wie es für Sie war, in leere Dörfer zu kommen und das übernehmen zu wollen? Die waren ja auch nicht zu Hause. Das ist ja auch so ein Trauma, was fortwirkt.
Ja, absolut. Und am meisten ist mir der Satz einer alten Frau in Erinnerung, die ich dann irgendwann gefragt habe, hattest du ein gutes Leben? Also, und sozusagen bist du da auch irgendwie angekommen? Und da sagt sie, wie meinst du das, ein gutes Leben? Dann habe ich gesagt, ja, warst du zufrieden? Und da sagte sie, wir mussten zufrieden werden. Und das ist so eine Haltung.
Ja,
nicht genau.
Sein.
Ja, genau. Das ist so eine Haltung, die vielleicht auf eine Art auch ich in meinen Großeltern vielleicht gespürt habe oder so. Dieses, ja, wir mussten halt irgendwie zufrieden werden.
Zugleich sind das auch Erlebnisse, die auch nach morgen weisen. Also Sie haben auch gemerkt, dass die Peace-Partei in Polen sehr viel Erfolg hat auf dem Land. Und das haben auch Tschechen erlebt, auch junge Tschechen, die die EU ganz gut finden als Geldquelle. Aber sonst denken, wollen wir bald wieder raus. Es war ein ständiges Aufeinanderprallen von heute und morgen. Haben Sie da eigentlich noch Verbindung zu Leuten behalten oder irgendwas dann auch irgendwann auch mal gesagt, ich muss hier schnell wieder weg?
Ja, es gab so eine Diskrepanz zwischen der Offenheit und Gastfreundschaft und Herzlichkeit, auch mit der man mir persönlich begegnet ist, und den dann manchmal sehr schwierigen politischen Gesprächen, wenn mir eben letztlich diese Propaganda der Peace-Partei ziemlich direkt auch entgegenkam, mit erschreckenden Ansichten, gerade was Flüchtlinge angeht. Also man nahm mich sozusagen, eine dahergelaufene Frau, auf die herzlichste Weise auf und wetterte dann über die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, ohne dass dieser Widerspruch in irgendeiner Weise klar wurde. Aber ich möchte vielleicht noch etwas anderes sagen, und zwar, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass eben die jüngere Generation in diesen Gegenden sehr stark sich jetzt auch die Geschichte aneignet, und zwar auch die deutsche Geschichte. Die interessieren sich explizit für die deutsche Geschichte, die ja tabu war in der Zeit des Kommunismus, richten Museen ein und integrieren das in die Erzählung über ihre Orte. Und sie wollen mit den Deutschen reden. Sie suchen geradezu das Gespräch mit Menschen, die noch etwas erzählen können über damals. Also ganz interessant.
Einiges in diesem Buch liest man heute anders als noch vor ein paar Monaten. Zitat: Nie wieder Krieg, der Schrecken hält höchstens für zwei Generationen. Was, wenn wir uns irren, wenn wir merken, dass nichts vorbei ist und sie gerade dabei sind, den nächsten Krieg vorzubereiten? Geschrieben im letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Wie lesen Sie denn Ihre eigenen Sätze heute?
Ja, also das ist mir tatsächlich in Wahrheit fast ein bisschen unheimlich, diese Sätze. Ich hab natürlich überhaupt nicht gewusst, dass jetzt Putin diesen Angriff starten wird, und habe das in Wahrheit sogar bis kurz davor nicht geglaubt. Aber in meiner Auseinandersetzung mit Russland und Ostmitteleuropa habe ich halt gespürt, wie unbefriedet das ist und wie wenig versöhnt die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist und wie stark sie instrumentalisiert wird von der Tagespolitik für ihre Zwecke. Und eben geradezu die Menschen gegeneinander aufgehetzt wurden. Und das hat mir Angst gemacht. Und darin habe ich geahnt, dass darin eine sehr große Gefahr liegt.
Und ich bin dankbar für den Besuch von Christiane Hoffmann nach einer noch nicht ganz auskurierten Erkältung. Aber Sie haben sehr, sehr viel Interessantes zu erzählen. Und es war eine schlichte Erkältung, die ist noch nicht ganz weg. Schön, dass Sie da sind. Alles, was wir nicht erinnern, heißt das Buch von Christiane Hoffmann. Eine Familiengeschichte, geprägt von der Fluchterfahrung beider Eltern. Ein Buch, das zugleich von persönlicher Erfahrung spricht und sich mit der Zeitgeschichte auch verschränkt. Viele Kinder der zweiten Generation haben Ähnliches erlebt. Frau Hoffmann, Sie selbst sind behütet aufgewachsen in Wedel bei Hamburg. Wenn beide Eltern fliehen mussten vor der Roten Armee, vor den Russen, wie man damals immer und heute noch oft sagt, wie wurde es da eigentlich aufgenommen, dass die Tochter Slawistik studieren wollte, sich, so beschreiben Sie es, als halbe Kommunistin verstand?
Naja, das war eine sehr kurze Phase in meinem Leben, in meiner Schulzeit, die rote Christiane. Aber meine Eltern haben mir eben immer sehr viel Raum gelassen und im Grunde darauf vertraut, dass ich schon irgendwie meinen Weg gehe. Und sie haben sich vielleicht manchmal im Stillen gefragt, wie man damit Geld verdienen will, wenn man russische Literatur studiert. Aber sie haben mich machen lassen. Ich glaube nicht, dass sie das mit ihrem eigenen Schicksal verbunden haben. Aber es hat natürlich eine Verbindung dahin, dass eben von Russland in meiner Kindheit so oft und in so widersprüchlicher Weise die Rede war. Und ich glaube einfach, da eine Faszination hatte, der ich nachgehen musste.
Sie haben dann sogar in Russland studiert, in Leningrad. Das müssen ja die Umbruchsjahre gewesen sein, vor oder während des Zerfalls der Sowjetunion, was Putin heute als den größten Fehler ansieht. Wie erinnern Sie diese Zeit, also studieren als junge Westdeutsche in Leningrad? Wie
war das? Ja, es war schrecklich, weil es in Wahrheit der Herbst, das Semester 1989 war und ich damit wichtige Teile der deutschen Geschichte verpasst habe oder aus einer sehr merkwürdigen Perspektive wahrgenommen habe. Man war natürlich als Weststudentin damals in der Sowjetunion offiziell beschränkt. Wir durften eigentlich das Stadtgebiet nicht verlassen, aber ich habe mich damals nicht daran gehalten. Ich bin gereist, ich war viel im Baltikum und habe dort erlebt, wie ungeheuer die Hoffnungen waren, die sich damit verbanden, dass jetzt in Deutschland und in Europa so viel aufgebrochen ist. Mhm. Und in der Sowjetunion war das damals noch nicht wirklich absehbar, aber es war eben die Zeit von Gorbatschow und es gab Hoffnungen auf Veränderungen.
Und wenn es stimmt, dann haben Sie etwas erlebt, worum ich Sie beneide, nämlich Russischunterricht bei Svetlana Geier. Das ist die berühmte Übersetzerin, deren wegen ich fast alle Dostojewski-Romane noch mal gelesen habe, weil sie aus dem romantischen Schuld und Sühne den sehr viel realistischeren Titel Verbrechen und Strafe machte und das ein ganz anderes Buch wurde. Und bei der haben sie Russisch gelernt.
Ja, also sie war nicht nur eine fantastische Übersetzerin, sondern auch eine fantastische Lehrerin. Mir lag das sehr. Sie hat sehr viel über Hören, über Laute, über das Musikalische gelehrt und über Literatur. Wir mussten Puschkin-Verse auswendig lernen, bevor wir verstanden haben, was sie bedeuten. Und gleichzeitig hat sie eben in ihrer Begeisterung für russische Literatur alle mitgerissen. Und das war ein großes Privileg, dass ich bei ihr lernen durfte.
Sie haben dann später noch Polnisch gelernt? Was?
Ja, so ein bisschen. Also ich kann nicht wirklich Polnisch, aber ich kann Radebrechen so. Mhm. Ja.
Der Berufseinstieg gleich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der begann mit einer Frage. Sehr erstaunt, Sie sind also ein östlicher Mensch.
Ja, das war eine Feststellung, die der damalige Herausgeber über mich getroffen hat, nachdem er mit mir gesprochen hatte. Und mir ist es dann natürlich immer im Gedächtnis geblieben, dieser Satz, der für mich vollkommen befremdlich war. Das waren Kategorien, in denen ich überhaupt nicht dachte. Aber irgendwann habe ich schon verstanden, dass er recht hatte.
Ja, aber ich meine, das muss ja in den 80er Jahren gewesen sein, später 80er, Anfang der 90er.
Ja, das war schon eher Mitte der 90er. Ja.
Aber es ist erstaunlich, dass sich eine junge Frau zu der Zeit in der Sowjetunion umgesehen hatte, im Baltikum, in der Ukraine, auch auf der Krim. Waren Sie eigentlich je in Frankreich, in England? Sowas Normales?
Ja, ja, das war ich schon auch. Aber ich war zu dem Zeitpunkt eben noch nie in den USA gewesen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie eine Abneigung dagegen hätte, sondern weil ich es einfach nicht besonders interessant fand. Mich hat der Osten viel mehr fasziniert. Das wäre heute natürlich anders. Heute sind die USA auch ein interessantes, in dem Sinne schwieriges Land, weil mich hat eben immer das Schwierige interessiert.
Ja. Dann muss das für Sie heute aber doppelt schwierig sein, denn ein Land, in dem man immer wieder ist, das liebt man ja auch und gleichzeitig erlebt man, was der Chef dieses Landes derzeit macht. Was hören Sie von Bekannten, von Freunden, die derzeit in Russland sind?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich war ja auch zum Beispiel 1991, als die Sowjetunion zerfiel, in der Ukraine. Ich habe da den ganzen Sommer in Kiew verbracht, als der Putsch stattfand und Gorbatschow dann festgesetzt wurde auf der Krim. Und dort begann im Grunde meine journalistische Laufbahn. Und ich habe mich nie sozusagen zwischen diesen beiden Ländern irgendwie entscheiden wollen. Ich habe nach wie vor zu den Menschen in Russland, die jetzt vor der schrecklichen Wahl stehen, ob sie sich anpassen und schweigen, ob sie das Land verlassen oder ob sie den Mund aufmachen und möglicherweise ins Gefängnis kommen. Und das sind die Gespräche, die geführt werden bei Menschen, die ich kenne. Habe ich auch eine große Nähe und gleichzeitig natürlich kann man ja das, was, also ja, man weiß, ich weiß gar nicht, sozusagen, es ist sehr schwer, sich innerlich dazu zu verhalten und es ist sehr schwer, mit dieser russische, diese Aggression zu ertragen und das, was der Ukraine da im Moment angetan wird.
Kommen wir mal zurück zu diesem an die zweite Generation vererbten Trauma, die Fluchtgeschichte ihrer Eltern. Sie selbst haben eine Familie, sie haben zwei Töchter, ihr Mann ist Schweizer. Kann man da überhaupt Interesse erwarten für den von Flüchtlingseltern so geprägten Lebensweg, dass man ihn nachgeht?
Also mein Mann hat das immer sehr verstanden und unterstützt und er ist selbst eben gerade, glaube ich, als Schweizer sehr fasziniert von der gebrochenen deutschen Geschichte. Also er sieht halt immer die gebrochenen Familiengeschichten in Deutschland und diese doch sehr heilen Wege der Schweizer.
Aber die Töchter mitgenommen, auch nach Rosenthal, da standen die auf einer polnischen Dorfstraße. Und?
Genau, das haben sie dann auch gefragt. Und? Also was machen wir jetzt eigentlich hier? Was soll das? Meine Tochter sagte dann eben, ja, es ist so seltsam, dass das hier irgendwas mit mir zu tun haben soll, nur weil Opa hier geboren wurde. Aber ich glaube, dass sie haben schon verstanden, warum das für mich wichtig war, ihnen diese Familiengeschichte zu zeigen. Also sie haben das im Grunde für mich getan, dass sie da mitgegangen sind. Und mir war das eben sehr wichtig.
Ich habe mich oft beim Lesen gefragt, was eigentlich ihre Mutter zu dem Buch sagt.
Ja.
Sie lebt noch?
Ja, meine Mutter
ist verstorben.
Lebt noch und arbeitet übrigens sehr viel mit Geflüchteten und hilft, Deutsch zu lernen. Die ist schon, wird dieses Jahr 82. Aber das Buch ist für sie einerseits natürlich schön in der, das Buch ist ja auch eine Hommage an meinen Vater, andererseits aber auch sicher schwierig in seiner Offenheit, schwierig in dem, was es bei ihr selbst wieder aufreißt. Und da ich ja auch über den Tod meines Vaters schreibe, ist das, glaube ich, für sie schon auch ein schwieriger Teil.
Erzählt uns Christiane Hoffmann, ich nenne das Buch nochmal, Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Christiane Hoffmann ist heute unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Seit Januar ist die Journalistin Christiane Hoffmann stellvertretende Regierungssprecherin. Ihr Buch Alles, was wir nicht erinnern, hatte sie da gerade beendet. Frau Hoffmann, wie kamen Sie zu dem neuen Job?
Ja, Mitte Dezember hat mich Robert Habeck angerufen und gefragt, ob ich das machen möchte. So einfach.
Wie viel Zeit, sich zu entscheiden?
Ein Wochenende. Und ja, schwerste Entscheidung meines Lebens, kann ich sagen.
Schwerste Entscheidung Ihres Lebens. Das sind aber große, schwere Worte nach so einem Buch und nach Familie mit zwei Kindern.
Ja, das war immer klar.
Wie haben Sie abgewogen?
Ja, ich bin natürlich sehr leidenschaftlich jetzt mehrere Jahrzehnte Journalistin gewesen und hatte auch einen der schönsten Jobs im Journalismus als Spiegelautorin. Aber andererseits hatte ich schon länger das Gefühl, jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, kommt eine Lebensschwelle. Und Ich hatte das Gefühl, ich möchte mal rauskommen aus dem Beschreiben und Analysieren und Kritisieren von Regierungsarbeit und sozusagen selbst ein kleines bisschen ins Handeln kommen, in die Verantwortung kommen. Das hat letztlich für mich den Ausschlag gegeben, die Chance, bei einer Regierung, die ich für wichtig und gut für Deutschland halte, ein kleines bisschen einen Beitrag zu leisten.
Und ich habe mich sofort gefragt, haben Sie nicht Sorge gehabt, die eigene Stimme zu verlieren? Sie sind ja jetzt die Stimme für andere. Und bei allem, dass Sie das für unterstützenswert halten und eine neue Perspektive gewinnen möchten, ist es ja doch, ich meine, kritisieren, kommentieren, auch gut finden können Sie ja auch als Journalistin. Also die eigene Stimme ist ja was, was Ihnen jetzt so nicht mehr gegeben ist. Sie sprechen für andere.
Das stimmt, aber ich habe meine Stimme ja im Inneren. Also ich kann natürlich mich einbringen, wenn es darum geht, wie wollen wir kommunizieren in der Regierung, wenn es intern um wichtige Fragen geht. Das ist, und damit habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, ein bisschen mitzugestalten, als ich das vorher hatte.
Und es juckt nie, mal einen Kommentar rauszuhauen, gerade so in diesen Zeiten?
Doch, das vermisse ich dann manchmal schon. Aber ich werde ein schreibender Mensch bleiben, das weiß ich. Ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, das ist für mich eine sehr gute Erfahrung und ich werde schon meine Wege finden, meine Stimme auch weiter hörbar zu machen.
Danke für die Biege nochmal zum Buch und einen kräftigen Schluck Tee. Ich komme da nochmal drauf zurück, da heißt es an die Elterngeneration gewandt, Frau Hoffmann. Ihr hattet mit eurer Kindheit das Schlimmste hinter euch. Für uns und unsere Kinder könnte das andersherum sein. Als ich das las, vorgestern war es, musste ich es erstmal einen Moment weglegen. Für uns könnte das andersherum sein. Frau Hoffmann, wovor haben Sie am meisten Angst? Nicht als Regierungssprecherin, sondern als Christiane Hoffmann.
Ja, wir sind in einer sehr unfriedlichen Welt. Wir gehen in eine sehr unfriedliche Welt. Ich will mich jetzt gar nicht so pessimistisch äußern, aber natürlich sehe ich die Verwerfungen auch in unserer Gesellschaft. Ich sehe, wie fragil Demokratie sein kann. Und natürlich haben wir mit diesem Riesenszenario des Klimawandels auch noch keinen Weg gefunden, wirklich
aber
umzugehen.
Ihr hattet das Schlimmste hinter euch mit dieser Flucht, mit diesem Krieg. Für uns kann das andersherum sein.
Ja. Wir kommen ja aus einer, wie Sie auch gesagt haben, wir kommen ja aus einer ungeheuer friedlichen Kindheit, zwar mit diesem Atombedrohung, aber die war doch weit weg und abstrakt. Und wir gehen in eine sehr viel unsicherere und möglicherweise viel weniger friedliche Zeit. Und es gibt ja jetzt auch schon die Diskussion darüber, was gibt eigentlich unsere Generation ihren Kindern mit und was haben wir eigentlich falsch gemacht oder nicht gesehen. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das Schicksal da vielleicht anders herumläuft als in der Generation unserer Eltern, die eine schreckliche Kindheit hatten und danach aber ein Leben in immer größerer Sicherheit, Wohlstand, Frieden, Demokratie.
Und dann drehe ich es nochmal rum. Was lässt Sie hoffen? Sie haben ja auch viel Positives erlebt auf diesem langen, langen Weg. Was lässt Sie hoffen?
Ja, die Hoffnung, dass meine Kinder beschweren sich immer, dass wir die Hoffnung jetzt ihnen aufladen. Ja, dass da natürlich eine junge Generation kommt, die ein ganz starkes Bewusstsein dafür hat, wie man Konflikte angehen, wie man sie lösen, wie man sie entschärfen kann. Und die auch politisch ist, die diesen Willen auch hat, die wirklich den Klimawandel verhindern will oder einschränken will, so gut das geht, und die da aktiv ist.
Die Fluchtgeschichte ihrer Eltern hat Christiane Hoffmann ein Leben lang nicht losgelassen, unbewusst ein an die nächste Generation vererbtes Trauma. 550 Kilometer ist sie dann den Fluchtweg ihres Vaters selbst gewandert. Frau Hoffmann, hat es denn genützt? Sind Sie nun mit sich im Reinen oder doch verändert?
Naja, im Reinen, das wäre ein bisschen viel verlangt.
Oder die Albträume los.
Ja, die Albträume bin ich tatsächlich los. Das war aber auch schon etwas vorher der Fall. Und ich habe, glaube ich, in dem Schreiben mich schon nochmal versöhnt auch mit dieser Geschichte und allen Folgen, die sie gehabt hat. Und es ist für mich, es ist wirklich, im Grunde ist es ein Glück, dass ich jetzt so viele Reaktionen auf das Buch bekomme und von so vielen Menschen höre, die Ähnliches erlebt haben und es eben auch gespürt haben, wie sich das in den Generationen weiter fortsetzt. Und dieses Gefühl, das zu teilen, das hilft schon auch.
Aber Sie konnten es auch erst schreiben nach dem Tod Ihres Vaters.
So war es.
Warum nicht früher, wenn Sie doch ein gutes Verhältnis hatten?
Ja, ich brauchte für diese Art von Suche eine Offenheit und dann in gewisser Weise auch Rücksichtslosigkeit gegenüber meinem Vater, die zu seinen Lebzeiten nicht möglich gewesen wäre.
Ich danke Ihnen sehr für diesen Besuch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Werden Sie die Erkältung los, Frau Hoffmann?
Danke Ihnen.
Und alles Gute für Sie. Gleich nach Christiane Hoffmann war das heute Regierungssprecherin. Wir haben Sie vor allen Dingen eingeladen für Ihren Lebensbericht. Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters im Beck Verlag erschienen.